Worship oder Lobpreis, diese Zeit, die wir gerade hatten, das sind gesungene Gebete. Aber ich möchte dich einladen, dass du in diesen Lobpreis jetzt einsteigst und jetzt nicht deinen Nachbarn ansingst, aber erzähl deinem Nachbarn doch eine Sache aus der vergangenen Woche, für die du dankbar bist. Eine Sache, deinem Nachbar links, deinem Nachbar rechts gegenseitig austauschen. Eine Sache, für die du dankbar bist aus der letzten Woche. Erzählt es euch gegenseitig. Ihr im Stream, ich hoffe, ihr habt jemanden zu Hause, dem ihr es auch erzählen könnt. Und in Balingen natürlich auch. Mega schön, wenn man die Gemeinde in der Dankbarkeit stoppen muss. Das ist doch Hammer, oder? Ich finde es super, dass ihr so viele Sachen habt, die ihr austauschen wollt, und lade euch jetzt schon ein, dass ihr das nach der Celebration einfach fortsetzt. Ihr könnt nachher oben in die Lounge gehen und euch weitererzählen, voller Dankbarkeit, einfach das, was diese Woche so war. Falls du dich jetzt fragst, was es in meiner Woche war, ihr seht es. Spaß, gell? Nein, Spaß. Nein. Ganz so einfach ist es nicht. Fußball erfüllt mein Herz nicht so tief. Ah, schon ein bisschen. Nein. Ich bin mega, mega dankbar. Wir haben euch als Gemeinde immer auch mit reingenommen in die ganzen Tiefen. Und umso mehr bin ich dankbar, dass wir jetzt schon seit 2,5 Wochen mit meiner Frau eine sehr, sehr gute Zeit erleben dürfen, dass momentan die Schmerzen weg sind. Und wir wissen nicht, wie es morgen ist, aber wir wissen, wie es heute ist, und dafür sind wir dankbar. Und Vater, ich möchte dir Danke sagen, dass wir dir danken dürfen, Herr, dass du immer ready bist, dass wir dich nicht vorbereiten müssen, dass wir dich nicht anheizen müssen, dass du immer ein offenes Ohr für uns hast. Und ich danke dir, dass du uns jetzt begegnest in dieser Zeit, auch mit durch dein Wort, wenn wir einsteigen in diesen Epheserbrief. Und ich bete, dass dein Wort unser Herz berührt. Das, was Menschen unmöglich ist, das kann dein Geist jetzt tun, Wunder wirken. Wir sind ready, wir sind offen für dich. Du darfst reden, Jesus, in deinem Namen. Amen. Im letzten Buch der Bibel, wenn er ganz, ganz durchblättert, ganz hinten, da ist ein Buch, das heißt Offenbarung. Und dieses Buch, das ist zugegeben ganz schön spooky. Da steht alles Mögliche drin, was irgendwie echt schwierig zu verstehen ist. Aber das steigt ein, das Buch, mit etwas, was nicht so schwer zu verstehen ist. Man nennt das die 7-Cent-Schreiben. Das sind Briefe an real existierende Gemeinden dieser Zeit damals. Und gleichzeitig, da wird es dann doch ein bisschen spooky, 7 real existierende Gemeinden und gleichzeitig zeitlos an alle Gemeinden gerichtet. Und da heißt es in Offenbarung 2, schreib an den Engel der Gemeinde in Ephesus. Da kommt einiges an Lob dann, aber eines habe ich an dir auszusetzen. Von deiner anfänglichen Liebe ist nicht mehr viel übrig. Weißt du noch, mit welcher Hingabe du einmal begonnen hast? Was ist davon geblieben? Kehr um und handle wieder, so wie zu Beginn. Sonst werde ich kommen und deinen Leuchter von seinem Platz stoßen. Dieser Brief an Ephesus, geschrieben von einem Mann namens Paulus, hat eigentlich keinen anderen Hintergrund, als sie daran zu erinnern, was denn diese erste Liebe war. Ja, wie war's? Was haben sie getan? Wie haben sie gehandelt? Wie hat man gedacht? Wie war man unterwegs in dieser ersten Hingabe, in dieser ersten Leidenschaft? Und der Brief soll uns helfen, da wieder hinzukommen. Und ich sage, es ist ein bisschen spooky, geschrieben an Ephesus vor 2000 Jahren und doch brandaktuell an uns heute in Reutlingen, in Balingen, in Münzingen, in unserer ganzen Region. Es ist ein Brief an uns. Und deshalb wollen wir diesen Brief miteinander intensiv anschauen und gucken, was hat er uns denn zu sagen. Und ich finde es super spannend und bemerkenswert, wie dieser Brief beginnt. Also dieser allererste Vers, der Auftakt dieses Briefes. Es schreibt Paulus, der nach dem Willen Gottes ein Apostel von Christus Jesus ist, an die Heiligen, die Gläubigen, die mit Christus Jesus verbunden sind. Er schreibt an die Heiligen. Wow, fühlt sich angesprochen. Trifft's dich? Denkst du, yes, das ist mein Brief. Ich bin ein Heiliger. Naja, sollen wir eine Umfrage machen? Also bei Heilig, boah, hey, ich verstehe es, wenn es dir da jetzt eher so geht und du dich zurücklehnst und sagst, nee, also ich bin da nicht mit gemeint. Ich bin doch kein Heiliger. Solltest du aber sein. Schon recht früh in der Bibel, im dritten Kapitel, findest du folgende Aussage. Ihr sollt heilig sein, denn ich, der Herr, euer Gott, bin heilig. Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Das ist eine Aufforderung, die Gott an dich macht. Sagt, du sollst ein Heiliger, eine Heilige sein. Die spannende Frage ist, was ist heilig? Und wie wird man's? Heilig, dieses Wort Kadosch, das dort steht an dieser Stelle, das heißt abgesondert, herausgenommen. Und eigentlich ist es ein lokales Wort, eine lokale Angabe. Und ihr müsst euch das so vorstellen, der Thron Gottes, sei es jetzt ein Stuhl oder wie man sich so einen Thron halt vorstellt, und Gott sitzt drauf. Dann hast du diesen Thron Gottes und drumherum hast du so einen Kreis, ein Gebiet, und diesen Ort lokal nennt die Bibel heilig. Das heißt, das ist der innerste Kreis, an dem Gott sich aufhält. Und Gott sagt, hey, ich bin heilig, ich bin in diesem Kreis, ich sitze auf diesem Thron und du sollst es auch sein. Und in der Abstraktion, dass wir es besser verstehen, alles, was außerhalb von diesem Kreis ist, das nennt man profan. Also innen ist heilig, außen ist profan, ist eine lokale Angabe. So, wir Menschen, wir sind alle im Profanen. Wir sind da draußen und Gott sagt, ich bin heilig, ich bin drin und du sollst es auch sein. Das meint heilig. So, warum fühlt es sich dann komisch an? Warum verbinden wir dann mit diesem Wort irgendwie fromm korrektes Verhalten? Das hat was damit zu tun, wie uns der erste Teil der Bibel, dieses Alte Testament, sagt, wie man heilig wird. Denn damals war das Gesetz Mose, das gesagt hat, du musst dir diesen Platz im Heiligtum bei Gott, in seiner Gegenwart, in seiner Nähe, musst du dir erarbeiten. Das musst du dir erkämpfen. Dafür musst du opfern, dafür muss Blut fließen, dafür musst du dich richtig verhalten, dafür musst du heilig handeln, um dort reinzukommen. Und dann wurde über Jahrhunderte hinweg gekämpft darum. Die Leute, die haben geackert, wirklich, die haben alles gegeben, um einmal diesem Maßstab gerecht zu werden. Um einmal zu sagen, jawohl, jetzt kann ich rein in dieses Heilige. Weil Gott hat es doch gesagt, ihr sollt heilig sein. Wenn du dieses Ackern, dieses Kämpfen, das Einhalten der Gesetze zum Maßstab von Heiligsein machst, dann sagst du jetzt hoffentlich zu Recht, ich bin kein Heiliger. Mal ganz ehrlich, wenn wir ehrlich wären, keine Angst, ich mache das jetzt nicht, könnt jetzt mal rumgehen mit dem Mikrofon und jeder Einzelne, jeder von uns hier drin, hätte mindestens einen Punkt, wo er sagt, nee, sorry, in dem Heiligtum habe ich nichts zu suchen. Da gehöre ich nicht hin. Wir haben aber diese Vorstellung von Heiligsein. Und deshalb machen wir ein Ranking in unseren Gemeinden drin. Ja, die Gertrud. Wow. Die backt jeden Dienstag einen Kuchen für den Staff. Das ist eine Heilige. Ey, sorry, ist eine frei erfunden. Vielleicht gibt es ja eine Gertrud, wäre nicht schlecht. Aber der Oskar, der mäht jedes Wochenende den Rasen für die Nachbarn, ob sie es wollen oder nicht. Das sind die Heiligen unserer Gemeinde. Auf die zeigen wir voller Stolz, weil die sind im Ranking ein bisschen über uns. Die sind ein bisschen besser, die sind ein bisschen heiliger. Ganz ehrlich, nur weil wir den Rest nicht kennen. Aber nein, natürlich gibt es Leute, die leben es ein bisschen tougher. Die gibt es wirklich. Die sind näher dran an diesem Verhalten. Aber sind sie deshalb heiliger? In unserer Vorstellung schon. Paulus schreibt, hey, du bist heilig, weil du herausgerufen bist. Du stehst in diesem profanen Feld drinnen, aber Jesus schreit vom Thron her, komm. Du bist ein Herausgerufener, aus dem Profanen reingerufen ins Heiligtum. Und du stehst an dieser Grenze des Heiligtums und du realisierst, boah, da habe ich aber doch nichts zu suchen. Schau mich mal an, hey, ich habe so viel Dreck am Stecken, ich kann da nicht rein. Und Jesus sagt, aber ich mache dich sauber. Ich nehme das alles weg, was dich hindern würde. Du bist würdig, weil ich dich rufe. Nicht, weil du da entsprechend handelst oder tust oder machst, sondern weil ich dich rufe. Deshalb kannst du rein ins Heiligtum. Deshalb kannst du an den Thron und in die Gegenwart des Vaters kommen. So, warum schreibt Paulus diesen Brief nochmal? Weil wir alle miteinander an geistlichem Alzheimer leiden. Wir vergessen ständig das, was wir mal erkannt haben. Das, was wir mal begriffen haben, bumm, die nächste Lebenssituation und es ist weg. Und Paulus richtet sich an zwei Gruppen. Die einen vergessen, wie sie in das Heiligtum reinkommen und fangen wieder an zu bezahlen. Sie fangen wieder an, sich abzurackern. Sie fangen wieder an, sich anzustrengen. Sie fangen wieder an, ein Ranking zu machen. Sie gehen wieder davon aus, dass man es doch sich verdienen muss. Und die zweite Gruppe, an die er sich wendet, das ist ein bisschen tricky. Wir haben eine Logik entwickelt in unserem Alzheimer, der uns sagt, hey, Moment mal, wenn ich mir den Zugang zum Thron nicht verdienen konnte, ja, dann brauche ich auch gar nichts machen. Wenn der Zugang frei war, dann ist es doch auch drinnen völlig wurscht, wie ich mich verhalte. Auf und lasst uns sündigen, weil es ist doch eh vergeben. Wir können tun und lassen, was wir wollen, weil Jesus hat es doch schon bezahlt. Und dahinter ist eine ganz perfide Logik. Und was wir vergessen, ist, dass Gott sagt, wenn du in mein Heiligtum hineinkommst, dann werde ich dich verändern. Dann wird etwas geschehen mit dir. Weil niemand kommt ins Heiligtum, ohne dass es was mit ihm macht. Es ist ein Prozess, der beginnt. Paulus erinnert jetzt in diesen ersten drei Kapiteln des Epheserbriefes daran, wie wir ins Heiligtum reinkommen können. Das sind die Themen der ersten drei Kapitel. Und jetzt ab dem vierten Kapitel beginnt er und sagt, wie lebt man als Heiliger? Was verändert sich dadurch? Was passiert, wenn wir in diesem Heiligtum Gottes sind? Und dort schreibt er, ihr wisst, dass ich für den Herrn im Gefängnis bin. Als sein Gefangener bitte ich euch nun, lebt so, dass Gott dadurch geehrt wird. Er hat euch ja berufen, seine Kinder zu sein. Und ich finde, Paulus ist irgendwie brutal. Das allererste, was er da schreibt, was das mit einem macht, ich bin gefangen für Jesus. Wow. Das ist ein Schlag ins Gesicht für all die, die ans Wohlstandsevangelium glauben. Seine allererste Aussage, wie lebt man als Heiliger? Gefangen. Wow, so habe ich mir es vorgestellt. Mega cool, oder? Er sagt, hey, als Nachfolger, als Heiliger kann es dir passieren, dass du in eine Situation kommst, in der du gefangen bist, weil du Jesus nachfolgst. Ah, das passiert, das passt gar nicht so in unsere Denkweise rein. Wir sind doch frei. Wir sind doch in allem frei und diese Freiheit wollen wir doch auch erleben, die wollen wir doch erfahren, die muss doch spürbar sein, das ist doch im Herrn, ist doch die Freiheit. Und er sagt, hey, als allererstes, ich bin Gefangener. Und wenn du Jesus nachfolgst, kann es dir passieren, dass du in eine Situation kommst und dich wie ein Gefangener fühlst. Ich habe mir überlegt, was würden wir schreiben? Du nicht, aber ich. Ich würde wahrscheinlich schreiben, hey, ihr Lieben, wie ihr wisst, sitze ich für Jesus im Gefängnis, bitte bete, dass ich freikomme. Das wäre wahrscheinlich mein Wunsch, mein allererster Wunsch. Und was schreibt er? Als sein Gefangener bitte ich, psychologisch ziemlich fies. Wie willst du da widersprechen? Schon ein bisschen gemein, der Paulus. Als Gefangener bitte ich nicht, dass ihr betet, dass ich freikomme, sondern lebt so, dass Gott geehrt wird. Wow, und ich habe gedacht, wie deep ist das? Hey, ich plaudere jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen einer Gemeindeleitung. Es hat auch Menschen hier und auch im Stream, die auch Gemeinde leiten, die werden jetzt sehr mitfühlen können. Ihr habt keine Vorstellung, wie oft Menschen zu uns kommen mit der Frage, darf ich als Christ? Darf ich als Christ? Oder gibt es einfache Rauchen? Und dann gibt es schwere Fragen. Darf ich als Christ? Und ich kann euch sagen, diese Frage, darf ich als Christ, hat so gut wie immer A, eine komplizierte Antwort, und B, eine nur halbrichtige Antwort. Wie wäre es, wenn wir die Frage stellen würden, was ehrt Gott? Was ehrt Gott? Zum einen wäre sie viel zielführender und zum anderen könnten wir uns eine Riesenmenge von Scheinprofi-Theologen ersparen, deren Antworten wir dann eh nicht kapieren. Was ehrt Gott in dieser meiner Lebenssituation jetzt, wo ich jetzt drin stecke? Und hey, du brauchst dir jetzt gar nicht fragen, so, oh, wie ist die Schuldfrage, wie bin ich da hingekommen, dafür ist Jesus gestorben. Aber jetzt bist du da und jetzt kannst du fragen, was ehrt Gott jetzt in dieser Situation? Und wie wäre es, wenn ihr das mitnehmt aus dieser Predigt? Alles andere vergesst wieder, aber nehmt das mit in eure Zweierschaft, in eure Ehen, in eure Small Groups hinein und macht das zur Diskussion. Redet doch mal miteinander, fightet miteinander in dieser Frage, was ehrt Gott? Es wird super spannend. Die Frage ist, mit welchem Mindset diskutieren wir dann? Überhebt euch nicht über andere. Seid freundlich und geduldig. Geht in Liebe aufeinander ein. Das ist sein Tipp an uns. Wisst ihr, wie oft erlebe ich das? Wenn wir das wirklich mal tun, wenn wir wirklich in die Diskussion gehen, meistens ist doch die Frage, darf ich? Aber wenn wir diskutieren, dann gibt's Bibel-Kung-Fu. Yeah, come on, 3. Korinther 8. Yeah, nimm das. Hey, voll in die Fresse. Und wir fighten über diese Themen und dann weiß der noch, und nein, das muss man griechisch anders auslegen, aber da war ein Punkt hinterm Komma. Na, oh Mann, bin ich doof, da muss ich ja die ganze Bibel anders verstehen. Wir machen kein Bibel-Kung-Fu. Wir kämpfen nicht mit Bibelversen darum. Wir ringen ganz ernsthaft, indem wir uns nicht überheben über den anderen. Natürlich gibt es einen unterschiedlichen Grad von Wissen. Hey, wir müssen auch nicht blöd tun. Natürlich, der eine hat vielleicht schon viel mehr gelesen, hat schon viel mehr erfahren, hat vielleicht schon mehr Erkenntnis. Aber wie gehen wir da miteinander um? Ist es der Guru da oben, dem ich nichts mehr sagen kann? Oder wie handeln wir miteinander im Ringen? Bemüht euch sehr darum, die Einheit, die der Geist Gottes gewirkt hat, durch das Bindemittel des Friedens zu bewahren. Wow, Paulus, danke. Wir müssen nicht Einheit herstellen. Wir müssen nicht so lange Kung-Fu betreiben, bis wir endlich alle platt gemacht haben und nur die überleben, die gleicher Meinung sind. Die Einheit wirkt Gottes Geist. Unser Job ist es, den Frieden zu bewahren. Wow, und ich habe mir überlegt, was heißt das denn dann? Ich musste in der Schule mal einen Aufsatz schreiben, der hieß, der Klügere gibt nach, begründet die Weltherrschaft der Dummen. Habe ich 10 Seiten drüber geschrieben. Aber so fühlt sich das Leben doch oft an, oder? Genau das denken wir doch oft. Wenn ich als der Klügere nachgebe, ja, dann gilt, was der Dumme sagt. Trauen wir Gott das zu, dass er Einheit wirkt und dass es mein Job ist, den Frieden zu bewahren? Und ich habe mir wirklich überlegt, was heißt Frieden bewahren? Und Frieden bewahren heißt ganz am Ende, ich lasse die Waffen schweigen. Ich lasse Waffen schweigen. Das heißt, einen Frieden bewahren. Ich nehme nicht die Waffe, die vielleicht größer ist als deine, die stärker ist, die durchschlagender ist. Ich benütze sie nicht. Ich lasse die Waffen schweigen und schaffe es, auf Augenhöhe mit dir darum zu ringen, was das bedeutet. Wie gehe ich damit um, mit dieser Erkenntnis? Es geht um diese Frage, nur nochmal, falls du es vergessen hast, was ehrt Gott? Das ist die Frage, um die wir ringen miteinander. Was ehrt Gott? Auf Augenhöhe ringen wir. Und es ist keine Aufgabe für Einzelkämpfer. Gott hat uns in seine Gemeinde berufen. Darum sind wir ein Leib und es ist ein Geist, der in uns wirkt. Uns erfüllt ein und dieselbe Hoffnung. Wir haben einen Herrn, einen Glauben, eine Taufe und wir haben einen Gott. Er ist unser Vater, der über allen steht, der durch alle und in allen wirkt. Jesus ermahnt uns mit diesem Epheserbrief, kommt zurück zur ersten Liebe. Das war der Ausgangspunkt. Kommt zurück zu dem, was ihr am Anfang getan habt. Und ich weiß nicht, ob es dir mal aufgefallen ist, aber in der Bibel ist das sehr eindeutig beschrieben. So nach Pfingsten, als dieses große Wunder wirken und alles war, das allererste, was der Heilige Geist immer getan hat, immer mit allen getan, er fügt sie einer Gemeinde zu. Er fügt sie in eine Gemeinde zu. Er sagt nicht, hey, du hast jetzt die Weisheit von mir, du brauchst alle anderen nicht mehr, weil du hast gecheckt. Nein, er nimmt sie und tut sie in eine Gruppe von Jockels, die dir passen oder nicht. Die komisch sind, nur die anderen. Da setzt er dich mitten hinein. Und Paulus erinnert uns daran. Sagt, das war das Erste, das war die erste Liebe, dass es dich in eine Gemeinde hineinversetzt hat. So, und jetzt hast du ja zum Glück die freie Wahl. Hey, ich bin Gott wirklich dankbar. Es gab Zeiten, wenn du von evangelisch zu katholisch oder andersrum geweckt, dann bist du verbrannt worden. Das ist vorbei. Halleluja. Ein Mini-Applaus, oder? Okay. Egal, die Vorfahren hören es eh nicht mehr. Es ist super, dass das so ist. Wir dürfen frei wählen. Und es gibt natürlich Unterschiede. in der Kultur, wie eine Gemeinde lebt, auch in theologischen Punkten gibt es Unterschiede. Und das ist gut so und das dürfen wir frei wählen. Das Problem ist aber, wir sind an einem Punkt angekommen, in einer Zeit, in einer Gesellschaft angekommen, wo wir sofort abhauen. Hey, wenn mir die gelbe Jacke nicht passt, weil ich doch mehr auf weiß stehe, ja, dann gehe ich. Wenn es Konflikte gibt, wenn ich mal verletzt werde, wenn ich mal gekränkt werde in meinem Stolz, wenn die Musik zu laut ist, wenn die Predigtthemen nicht meine sind, wenn, ja, wenn sich mal einer erdreistet und mir sagt, du, so wie du lebst, ehrst du Gott gerade nicht. Oha, jetzt wird's ganz brenzlig, dann doch lieber die gelbe Jacke. Aber wenn wirklich jemand kommt und man sagt, Tacheles redet und sagt, du, da wo du gerade jetzt stehst, das ehrt Gott nicht. Dann ist die allererste Frage, aus welcher Übersetzung aus dem Hebräischen hast du das? Wir drehen und winden uns und gehen. Weil unsere Garantie, du wirst eine Gemeinde finden, die dich in deiner Position bestärkt. Jetzt. Morgen nicht mehr. Und das ist unsere Mentalität geworden. Was ist das Problem? Das Problem ist nicht, dass du aus der Liebe von Jesus rausfällst. Das Problem ist nicht, dass du dein Heil verlierst. Ey, wenn das eine Kirche behauptet, dann ist sie eh völlig daneben. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass du dich einem Prozess entziehst. Denn Gemeinde ist gemacht, um dich in einem Prozess zu begleiten. Und den beschreibt Paulus ziemlich cool. Sie alle sollen die Christen für ihren Dienst ausrüsten, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut und vollendet wird. Dadurch werden wir im Glauben immer mehr eins werden und miteinander den Sohn Gottes immer besser kennenlernen. Wir sollen zu mündigen Christen heranreifen, zu einer Gemeinde, die ihn in seiner ganzen Fülle widerspiegelt. Dann sind wir nicht länger wie unmündige Kinder, die sich von jeder beliebigen Lehrmeinung aus der Bahn werfen lassen und die leicht auf geschickte Täuschungsmanöver hinterlistiger Menschen hereinfallen. Stattdessen wollen wir die Wahrheit in Liebe leben und in allem zu Christus hinwachsen, dem Haupt der Gemeinde. Hey, in diesem Wachstumsprozess sind wir. Zu Christus hinwachsen. Jesus ähnlicher werden. Und dazu benutzt, gebraucht Gott Gemeinde. Diese Typen links, rechts, neben dir sind Teil dieses Wachstumsprozesses. Und in diesem Prozess hat jeder von uns, jeder Einzelne eine Aufgabe. Jedem Einzelnen von uns aber hat Christus besondere Gaben geschenkt, so wie er sie in seiner Gnade jedem zugedacht hat. Hey, kein einziger hier drin kann sich rausnehmen und sagen, ja, nee, sorry, dieser Prozess, cool, dass du ihn machst, aber ich habe damit nichts zu tun. Jeder Einzelne hat eine Gabe bekommen, um diesem gemeinsamen Jüngerschaftsprozess etwas beizutragen. Das geht aber nur, wenn du dich nicht rausnimmst. Das geht nur, wenn du bereit bist und sagst, ja, ich unterstelle mich diesem Prozess. Ich bin bereit, mir was sagen zu lassen. Und wisst ihr, das Spannende ist, auf einmal gibt es keinen Unterschied. Weil wenn du als Mitarbeiter, als Teamleiter, als Bereichsleiter oder als Pastor nicht bereit bist, diesen Veränderungsprozess auch zu leben, dann versagt Gemeinde. Dann kommt Gemeinde nicht zum Ziel. Egal wer das ist, es wird schwierig, es wird komisch. Und dann nennt Paulus 5 spezielle Gabenprofile. Er sagt, er hat die einen als Apostel gegeben, andere als Propheten. Er gab Evangelisten, Hirten und Lehrer. Und das erste Missverständnis dieser Bibelstelle, das wir in Gemeinden so oft haben, die anderen Gaben sind genauso wichtig. Hey, diese fünf sind nicht die super specialized Dinger, die wir hochheben müssen und sagen, ihr seid die besonders Heiligen. Nein, die anderen Gaben, wie dienen, wie Handwerk, wie geben, wie zuhören, das ist alles genauso wichtig. Er nennt diese fünf Profile, weil sie matchentscheidend sind, dass wir in dem Prozess vorankommen. Deshalb nennt er sie. Wir brauchen sie, um in dem Prozess voranzukommen. Wenn du zum Beispiel nicht weißt, was in deinem Leben Gott ehrt. Also wenn du ethische, moralische Fragen hast, du weißt es einfach nicht. Dann gibt es Lehrer. Die hat Gott nochmal begabt, speziell begabt, aus dem Wort heraus Lehre zu ziehen und dir zu helfen, Antworten zu finden. Frag sie, nimm sie in Anspruch, dazu sind sie begabt worden. Das sind die Lehrer, die dir ethisch und moralisch im Wort Gottes weiterhelfen. Wenn du tief verletzt bist von Beziehungen, wenn du dich ausgestoßen fühlst, wenn du irgendwie das Gefühl hast, du bist nicht mehr drinnen, du stehst immer am Rand, dann gibt es Hirten. Dann gibt es Leute in der Gemeinde, die sind begabt darin, dich anzunehmen, dir das Gefühl auch wieder zu geben, dabei zu sein. Oft, und das ist ein besonders spooky Spüren, sieh es schon, bevor du es ausdrückst. Aber warte nicht, bis es soweit ist. Du darfst schon selber sagen, dass du einen Hirten brauchst. Und dafür gibt es sie. Und wenn du dich nur noch um dich selber drehst und dein ganzes Umfeld aus den Augen verloren hast, wenn du das Gefühl hast, dass du und deine Gemeinde der einzige wichtige Punkt dieser Welt sind, dann gibt es Evangelisten, die sagen, hey, es gibt auch noch eine Welt draußen. Und wisst ihr, wir sind beauftragt, die Menschen auch zu erreichen. Und ganz by the way haben die auch noch die Gabe, das auch noch richtig gut ausdrücken zu können. Und wenn du nicht weißt, ob deine Entscheidungen, die du treffen möchtest, gut und richtig sind, und vor allem nicht weiß, was das richtige Timing ist. Ich mache jetzt namenlos ein Beispiel. Hier war jemand heute Morgen und hat gesagt, hey, ich habe so diesen Eindruck, ich soll einen bestimmten Schritt in meinem Leben gehen. Und den habe ich schon öfter, diesen Eindruck. Aber irgendwie, ist es jetzt? Ist es heute? Ist es diese Frage nach dem Timing? Wisst ihr was? Dann gibt es Propheten. Die haben einen Draht zu Gott. Die reden mit ihm und haben von ihm die Gabe zu bekommen, zu sagen, jetzt ist es dran. Jetzt ist es gut. Oder ich habe einen Eindruck, warte noch. Oder sie helfen dir bei diesem Timing. Und dann kann es sein, dass du mal so wirklich komplett lost bist. Dass dein ganzes Leben nur noch Chaos ist. Dass du zwar alles irgendwie weißt, aber einfach nicht mehr auf die Reihe kriegst. Und du weißt einfach nicht mehr, hey, was ist der nächste Schritt? Wie kann ich in mein Chaos wieder Ordnung hineinbringen? Dann gibt es Apostel. Apostel sind nämlich nicht nur diejenigen, die was Neues starten. Darauf haben wir sie runterradiert. Aber Apostel haben diese Gabe von Gott, Dinge zusammenzubringen, Muster zu erkennen, Analysen zu machen und den nächsten Schritt definieren zu können. Zu sagen, wisst ihr was, das ist jetzt dran. Prioritäten setzen. Und diese fünf Aufgabenfelder, die helfen uns, in dem Wachstumsprozess voranzukommen. Und jetzt sitzt du hier und sagst, boah, das ist aber ganz schön anstrengend. Eigentlich will ich nur sonntags morgens in Gottesdienst schöne Musik, nachher einen guten Kaffee. Das wird mir doch reichen. Warum soll ich mir das alles geben? Weil Gott sagt, ich bin heilig und du sollst es auch sein. Weil Gott sagt, du bist noch lange nicht fertig. Dort, wo du heute stehst, ist noch nicht das Ende. Ich weiß wohl, was ich für Absichten mit dir habe. Gedanken des Friedens und eine gute Zukunft. Ich werde dich dorthin begleiten. Ich werde dich heiligen in deinem Leben. Und dazu hast du Gemeinde als Hilfestellung. So lasst uns in Liebe die Wahrheit an die vorderste Stelle setzen und uns in allen Lebensbereichen weiterentwickeln, hin zu ihm, der das wahre Haupt ist, dem Messias. Von ihm her entsteht der gesamte Körper und wird zusammengefügt und durch jedes einzelne Gelenk miteinander verbunden, das ihn dabei unterstützt und das in dem Maß, wie jeder Einzelne die Kraftwirkung Gottes erfährt. Auf diese Weise bewirkt er das Wachstum seines Körpers und der baut sich selbst auf, wobei die Liebe alles zusammenhält. Amen.
ICF Reutlingen sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter www.icf-reutlingen.de.